Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus. Eine Woche noch, dann ist Weihnachten und während Schalke 04 in aller Ruhe als Herbstmeister der zweiten Liga ganz entspannt die besinnliche Zeit einläuten kann, sieht es bei Borussia Dortmund ganz anders aus. Da steht schon mal wieder die nächste Krise ins Haus nach einer Woche voller Probleme, nach zwei vergeigten Führungen, die den Sprung auf Platz 3 in der Champions League und den Platz 2 in der Bundesliga verhinderten. Was muss Dortmund von Schalke lernen oder so ähnlich? Das ist eine Frage, die wir unter anderem dann heute mal klären wollen mit dem Mann, der für Sky die Schalker gegen Nürnberg zur Herbstmeisterschaft kommentiert hat und mit dem BVB für Prime in der Champions League ja auch schon die ein oder andere Schlacht geschlagen hat. Kommentator Hannes Herrmann ist da. Hallo Hannes.
Hallo Malte, grüß dich.
Ich freue mich, dass du da bist und dass du es zu deiner Fever-Pitch-Premiere hier geschafft hast, ohne durch eine Nacktkontrolle zu müssen.
Ja, da bin ich allerdings auch froh drum. Ich hätte dann aus Protest auch den Podcast gleich wieder verlassen, wenn es dazu gekommen wäre. Ist ja klar.
Wir machen da kleine Witze, aber das, was dahinter steckt, ist schon ein bisschen ernster. Diese angeblichen Vorfälle vor dem Derby zwischen Leverkusen und Köln. 600 Kölner Ultras blieben dem Spiel fern aus Protest, weil Kölner Fans berichteten, ja, nackt kontrolliert worden zu sein von der Polizei, sich Nacktkontrollen haben unterziehen müssen. Die Polizei bestreitet das, sagt der FC-Fan, der das behauptet, der habe selbst freiwillig die Hose ausgezogen. Wir können das jetzt hier nicht klären, aber was wir wissen ist, dass es ein sehr unappetitlicher insgesamt Nebenschauplatz ist vom Bundesligaspieltag.
Ja, das ist so und es ist ja auch in Verbindung zu sehen mit den Protesten, die wir in den letzten Wochen in nahezu allen Bundesliga-, Zweitligastadien gesehen haben. Die Planung der Innenministerkonferenz ohnehin schärfere Sicherheitskontrollen einzuführen, stießen da ja sehr auf Unmut. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Stadion in Leverkusen gerade bei einigen Fans so ein bisschen auf dem Kieker ist, weil es da ja auch schon Vorfälle mit Gladbach-Fans gegeben haben soll. Und ein weiterer Verein hatte sich auch beschwert. Also das kann natürlich auch dazu geführt haben, dass da ohnehin schon alle und auch alle Fans sehr genau hinschauen, was passiert da. Tja, und was dann eben genau vorgefallen ist, das finde ich ganz schwer einzuschätzen, weil da irgendwo auch Aussage gegen Aussage steht. Also die Polizei behauptet etwas anderes als die Fans, die dann dabei waren. Finde ich immer ganz schwierig, aber die Konsequenz der Fanszene und dass auch die Leverkusener Ultras das Stadion dann ja verlassen haben, kurz nach Spielbeginn, zeigt, dass die Situation momentan echt angespannt ist.
Ja, die Solidarität zwischen diesen beiden Fangruppen, die sich ja normalerweise eigentlich überhaupt nicht grün sind, die drückt schon wirklich was aus. Wie gefährlich ist das insgesamt, diese Entwicklung aus deiner Sicht für den Fußball, auch als Erlebnis, als Marke?
Also ich glaube, dass die Fanszenen schon realisiert haben, dass sie mit ihren Aktionen irgendwo Macht haben, dass sie ja auch Einfluss auf die Entscheidungen der Politik jetzt nehmen konnten. Mhm. Wir haben das vor etwas längerer Zeit auch mit den Tennisbällen erlebt, dass das ja auch Wirkung gehabt hat. Ja, insofern glaube ich, dass da immer mehr Aktionen durchaus kommen werden. Es wird jetzt ja auch darüber berichtet. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, weil ich eben nicht genau einschätzen kann und weiß, was da vorgefallen ist, wie gerechtfertigt das ist. Dafür ist man dann eben nicht dabei gewesen und zu weit weg.
Ja. Auch als Kommentator sitzt du da natürlich weit weg. Du hast ja diese Einlasskontrollen dann auch nicht über dich zu ergehen. Wir Journalisten sind da ja dann immer ein bisschen privilegiert, kommen da relativ ja ungefilzt dann ins Stadion rein. Lass uns aufs Sportliche gehen, das können wir vielleicht dann besser beeinflussen nicht, aber einschätzen können wir es auf jeden Fall. Vor allen Dingen kannst du Schalke einschätzen, die hast du am Wochenende beim 1:0-Sieg gegen Nürnberg kommentiert. Damit haben sie die Herbstmeisterschaft nach 16 Spieltagen in Liga 2 unter Dach und Fach gebracht. Mal Hand aufs Herz, vor der Saison hättest du gedacht, dass nach 16 Spieltagen Schalke Herbstmeister ist?
Natürlich nie im Leben, und dass sie eine so herausragende Hinrunde spielen, hätte, glaube ich, kaum jemand gedacht. Die sprengen ja Vereinsrekord um Vereinsrekord. Das ist der beste Saisonstart, die beste Hinrunde seit über 50 Jahren im Verein. Es ist unglaublich, was die Verantwortlichen da geschafft haben. Und ich finde, das betrifft nicht nur den Trainer, es betrifft auch Frank Baumann, der da ein gutes Händchen gehabt hat. Und man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man sich nochmal an den Sommer zurückerinnert, da ging die Saison los mit Schalke startet im Abstiegskampf, kommt aus der schwächsten Saison der Vereinsgeschichte ever. Also die lagen am Boden und es war vom Kader auch so, dass da jetzt nicht wirklich die Idee dahinter steckte oder dass man hätte darauf kommen können, ey, dass die sich alle so interessant machen oder ganz viele Spieler auch so interessant machen jetzt für andere Clubs. Es ist die eine Situation, dass sie an der Tabellenspitze stehen und dass sie gerade da sehr komfortabel unterwegs sind. Aber die andere Situation ist, dass Schalke 04 ja auch finanziell angeschlagen ist und dass eine solche Hinrunde dem Verein auch mittelfristig echt viel bringen kann, weil jetzt ja plötzlich wieder Spieler im Kader stehen, die einen Marktwert haben oder einen deutlich größeren Marktwert als vorher.
Ja, und weil natürlich dann auch die sportliche Perspektive wieder da ist, vielleicht in Liga 1 zu gehen. Aber was hat dich an dem Aufschwung bei Schalke am meisten überrascht?
Überrascht im Positiven hat mich tatsächlich, wie es Miron Muslic geschafft hat, aus dieser Gruppe eine Einheit zu formen. Und das hat er mit einer ziemlichen Klarheit geschafft, mit einem klaren Konzept in der Vorbereitung und dieses Konzept hieß, wir wollen defensiv sicher stehen. Jetzt schauen wir nach 16 Spieltagen drauf und Schalke hat 8 Gegentore kassiert in diesen 16 Spielen, hat jetzt 9-0 gespielt mit einem herausragenden Loris Karius, aber er ist ja nicht der Einzige. Was Miron Muslic gemacht hat, ist eine klare Struktur in der Mannschaft aufzubauen, mit klaren Führungsspielern in verschiedenen Mannschaftsteilen. Und das hat tatsächlich alles funktioniert. Also das gehört dazu, dass nahezu jede Personalentscheidung, die bei Schalke 04 in diesem Transfersommer und auch in den Wochen danach getroffen wurde, dass die funktioniert hat. Und es ist ganz wichtig für Schalke, dass das funktioniert hat, weil das eigentlich schon letzte Ausfahrt ist. Das ist eine ganz knifflige Phase gewesen, aber die Transfers von Nikola Katic, von Sofiane Elfausi, von auch Hasan Kurucay, Timo Becker, die haben so toll funktioniert. Der Trainer hat sich früh festgelegt auf Katic als Führungsspieler, auf Timo Becker als Führungsspieler, ohnehin Kenan Karaman. Er hat sich dazu entschieden, Ron Schallenberg vor der Abwehr spielen zu lassen und nicht wie in der letzten Saison in der Innenverteidigung, was im Zusammenspiel mit Elfausi wunderbar funktioniert. Und das hat er eigentlich im ersten Spiel schon angefangen gegen Hertha bei der Saisoneröffnung, als er den jungen Peter Remmert plötzlich in die Startformation holte, wo alle sich gedacht haben, was ist denn das? Wer ist der Junge? Und das war ein ganz klares Signal vom Trainer. Wer hier läuft und wer hier vollen Einsatz zeigt, der spielt bei mir. Und wer das nicht tut, Stichwort Anton Donkor, Stichwort in Phasen Armin Younes, Ilias Amash, da gibt es einige Beispiele, der spielt halt nicht. Und das hat sich auf die Mannschaft übertragen und das funktioniert richtig gut.
Ja, klare Idee, die Muslic da hat, die aber auch vor allen Dingen zum Kader passt. Das war ja bei Schalke auch nicht immer so. Da hat man ja manchmal auch versucht, dann irgendwelche Spielideen einem Kader aufzufropfen, der überhaupt nicht die entsprechenden Spieler beinhaltete. Also das ist ja auch dann etwas, was dazu letztlich auch nochmal beiträgt und vor allen Dingen auch nochmal unterstreicht, was Frank Baumann dann im Grunde für einen guten Job gemacht hat, weil der sich ja für Muslic besonders eingesetzt hat. Auch beim Aufsichtsrat, wo man ja erstmal überhaupt nicht begeistert war, weil der Name wahrscheinlich den meisten Aufsichtsratsmitgliedern genauso wie uns vielleicht erstmal nicht so viel gesagt hat.
Ja, genau. Und dass Muslic es dann geschafft hat, Frank Baumann zu überzeugen, einen Spieler wie Nikola Katic zu holen, zeigt dann auch, okay, Baumann hat ihm vertraut, aber das muss dann auch alles funktionieren. Und das hat dann glücklicherweise für Muslic, glücklicherweise für Schalke auch alles funktioniert. Mit Nikola Katic hatte er ja schon zusammengearbeitet bei Plymouth Argyle in der zweiten englischen Liga. Ja. Und der hat sich ganz klar auf ihn festgelegt, den will er haben. Ja, und Frank Baumann hat viele gute Entscheidungen getroffen. Ich meine, die Trennung von Ben Manga, das war in der Mitte der Hinrunde, die verlief ja auch relativ geräuschlos. Da hat man gar nicht so viel gehört und das hat Schalke natürlich auch geholfen, dass die sportliche Situation schon zu dem Zeitpunkt so gut war, dass Frank Baumann die Möglichkeit hatte, das einigermaßen geräuschlos wegzumoderieren.
Sowieso geräuschlos. Baumann spricht ja auch nicht über Tabellenplätze, der spricht tatsächlich über Prognosen, über Entwicklungen, aber eben nicht mit einem festen Ziel und vor allen Dingen auch nicht mit festen Vorgaben und vor allen Dingen nicht mit diesen doch manchmal, kann man auf Schalke ja aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, populistischen Vorgaben, die da ja auch oftmals gemacht wurden. Da sind ja Leute dann nach vorne geprescht und haben Riesenziele nach 3 Siegen in Folge mal ausgegeben. Hört man gar nichts mehr.
Nee, man hört gar nichts und ich finde aber trotzdem, wenn man ihm zuhört bei den Interviews, die er auch bei uns bei Sky gegeben hat, dann ist das sehr analytisch und er lässt auch schon was raus. Also er ist da schon auch ehrlich und sagt, ey, wir haben an der einen oder anderen Stelle Zwänge. Das kann sein, dass Moussa Sylla im Winter verkauft werden muss. Er hat das auch im Sommer zum Ende der Transferperiode gesagt. Das kann sein, dass der Spieler noch abgegeben wird. Oder auch Taylan Bulut, über den, ja, ist schade für die Schalker, weil er auch da aus der Jugend kam, aber über den keiner mehr spricht. Der wurde abgegeben, auch weil Schalke ein bisschen Geld verdienen muss. Aber dass sie das alles so gut kompensieren konnten, spricht einfach total für den Trainer, der ja es irgendwie geschafft hat, eine Überzeugung hinter seine Entscheidungen zu bringen, die man so also selten erlebt hat in den letzten Jahren. Der hat diesen Verein wachgeküsst und er hat es geschafft, Spieler nach vorne zu bringen, mit denen niemand gerechnet hätte und wahrscheinlich die Spieler selbst nicht. Ich meine, dass vor einer Woche in Düsseldorf ein Paul Pöpperl plötzlich in der Startelf steht bei Schalke 04, aber es wundert sich fast keiner darüber, weil man eigentlich schon so den Eindruck hat, nö, also wenn der Miron Muslic den gut findet, dann wird er das schon ordentlich gemacht haben im Training und dann diskutieren wir da jetzt erstmal gar nicht drüber und schauen uns das an und der hat das ordentlich gemacht. Ja. Es ist schon beeindruckend, muss man sagen.
Ein Name, den hast du schon genannt, Loris Karius im Tor, Führungsspieler, war ja auch so einer von denen, die man auch über ja, eine gewisse Zeit gar nicht so auf dem Zettel hatte, wo man auch gesagt hat, naja gut, gibt's auch noch, aber der hat ja auch zweiten Frühling, kann man das sagen oder ist das zu gemein dann?
Nee, er hat ja selber gesagt, dass er schon an sein Karriereende gedacht hat und dann kam Schalke, dann kam nochmal so ein Projekt, das ihn total gereizt hat. Mich freut das für den, weil boah, diese ganze Nummer und das will der ja selber gar nicht mehr hören, der Loris Karius mit dem Champions League Finale und wie böse das alles für ihn gelaufen ist. Das kann ein Torwart, das kann dann so ein Sportlerleben auch ganz schön aus der Kurve schmeißen. Und dass er jetzt einen Verein hat, einen wirklich großen Verein mit einer riesigen Strahlkraft, dass er da so eine Rolle spielt, auch als Führungsspieler, aber vor allem als Leistungsträger, das ist irgendwie eine coole Geschichte, finde ich.
Und sich in diesem Kollektiv da wirklich gut einfügt als ja, Mitspieler tatsächlich dann auch und nicht als Star oder als großer Name sich da geriert.
Ne? Und vor allem, Entschuldigung, diese Torwartdiskussion, die gab es ja in den letzten Jahren dauerhaft. Stimmt. Mit Ralf Fährmann, mit Justin Hekerin, dann kam Ron Torben Hoffmann und man wusste nie so richtig, wer spielt denn jetzt, wer darf denn jetzt, wer ist die Schalker Nummer 1. Auch dieses Thema haben wir gar nicht mehr in dieser Saison, weil klar ist, Loris Karius ist die Nummer 1, darauf hat sich Miron Muslic festgelegt, der Spieler liefert, Thema beendet.
Es ist eine absolute Ruhe da und das ist auf Schalke sowas von bemerkenswert und die ist anhaltend offenbar oder würdest du sagen, na jetzt könnte man, muss man abwarten, Rückrunde kann ja noch kommen, jetzt sind die Erwartungen wieder gestiegen, das Schalker Umfeld hat bisher Ruhe gehalten, aber jetzt, wie viele Punkte sind es vorher, man ist 4 Punkte vor in der zweiten Ligatabelle, ist Herbstmeister. Kommen doch die Erwartungen irgendwie nochmal durch, die das Ganze jetzt doch wieder ein bisschen in Zweifel ziehen können in der Rückrunde?
Ja, es gab ja schon eine schwierige Phase in der Hinrunde, als sie im Pokal deutlich ausgeschieden sind gegen Darmstadt. Danach haben sie in der Liga, ich glaube es war das Spiel danach, in Karlsruhe verloren nach Führung. Das einzige Spiel, das sie nach Führung abgegeben haben. Das war ein wackeliger Moment für Miron Muslic, der das dann aber geschafft hat, wieder auf die Ergebnisse zu kommen. Ich glaube nicht, dass Schalke in dieser Saison einbrechen wird, einfach weil das, was ich in dieser Hinrunde gesehen habe, das hat mich so überzeugt und ist auf vielen Ebenen ja für Schalke schon schwierig gewesen, denn über die gesamte Hinrunde waren richtig viele Spieler verletzt. Brian Lassme konnte kaum spielen, Timo Becker war seit, glaube ich, Mitte oder Anfang Mitte September verletzt, der kam jetzt zurück am Wochenende, wurde erstmals wieder eingewechselt, der wurde dann vertreten von Mertcan Ayhan, der ja so auch noch kein Name war in den letzten Jahren, der auch aus der Jugend hochgeholt wurde und das klasse gespielt hat, die haben schon sehr viel Pech gehabt, personell in dieser Hinrunde, mit teilweise über 10 Spielern, die verletzungsbedingt gefehlt haben. Insofern glaube ich, dass es für Miron Muslic eher im positiven Sinne schwierig wird, weil er schwere Entscheidungen treffen muss, wenn dann in der Rückrunde mehr Spieler fit sein sollten. Also jetzt die Frage, der Mertcan Ayhan zum Beispiel hat das so gut gemacht in der Dreierkette. Wo spielt denn jetzt der Timo Becker? Kommt der da wieder hin oder rückt Timo Becker vielleicht auf die Schiene nach rechts? Also solche Probleme könnte es eher geben. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass Schalke so einbrechen wird, denn die Mannschaft hat bislang, das finde ich schon immer ein Indikator in der zweiten Liga, mit der Intensität auf dem Platz so überzeugt, dass das dann auch reichen kann. Also ich meine damit Laufleistung, ich meine damit intensive Läufe, ich meine Sprints. Da sind sie Ligaspitze oder in allen Werten unter den besten drei. Und das ist für mich immer etwas, was ganz signifikant ist. Und ich glaube, das wird nicht einbrechen in der Rückrunde, so wie der Trainer drauf ist.
Definitiv. Und der Trainer ist eben auch drauf. Wenn es Fehler gibt, werden sie angesprochen, da werden sie benannt. Aber es macht keiner ein Drama draus. Es wird einfach sehr sachlich abgehandelt. Und das ist natürlich dann auch was, was so einer Mannschaft auch Sicherheit gibt und sie dann eben auch zu weiteren Erfolgen trägt. Wenn man das mal alles so zusammennimmt, Ruhe, die Mannschaft hat klare Rollen, Fehlerkultur ist im Verein da, man geht erwachsen damit um. Ist das genau das, was Schalke momentan stark macht, was den Dortmundern vielleicht fehlt?
Boah, schwierig, diese Situation miteinander zu vergleichen, weil ich bei Borussia Dortmund jetzt auch nicht unbedingt finde, dass da alles ganz furchtbar und schlecht ist. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, die haben ganz tiefer liegende Probleme. Aber was schon stimmt, ist, dass der BVB diesen Killerinstinkt in der Hinrunde in vielen Momenten nicht gehabt hat. Was aus meiner Sicht schon gestimmt hat, ist die Basis, das Fundament, auch das defensive Zusammenhalten. Das haben sie gut gemacht. Bei Schalke, um es jetzt vielleicht dann doch mal miteinander zu vergleichen, ist es möglicherweise der frische Wind eines Trainers, ist es dann auch das Momentum eines tollen Saisonstarts und dass sie da oben mitspielen, womit niemand gerechnet hätte. Das kann sich natürlich potenzieren. Bei Borussia Dortmund ist es ja so, selbst wenn sie an der einen oder anderen Stelle besser performt hätten, wäre der Abstand zu den Bayern wahrscheinlich immer noch bei 5 Punkten oder 4 Punkten oder so. Und dann wären sie immer noch nicht Erster. Einfach weil der FC Bayern so stark war in dieser Hinrunde. Ja. Ich denke, das ist sicherlich von der Gesamtgemütslage dann der Unterschied, dass Schalke da eben oben steht und Borussia Dortmund ein bisschen hinten hat.
Aber sie wären natürlich jetzt Zweiter, wenn sie Freiburg geschlagen hätten, wenn sie diese 1-0-Führung über die Zeit gekriegt hätten, wenn sie sich vielleicht diese rote Karte für Joe Bellingham dann geklemmt hätten. Da gucken wir gleich natürlich auch nochmal drauf. Und sie wären in der Champions League, wenn man gegen Bode Glimt nicht nur 2-2 spielt, sondern auch da durchzieht, wären sie auch in den Top 3. Dann wären sie wahrscheinlich sicher oder fast sicher dann schon in der K.O.-Phase drin, ohne diese Zwischenrunde, die sie ja eigentlich gerne vermeiden wollten, dann doch noch spielen zu müssen. Und jetzt müssen sie um die selbst sogar noch zittern. Du hast sie in der Champions League ja auch betreut, und zwar beim Spiel gegen Juventus, wo ja im Grunde das, also eine Führung halten, auch nicht geklappt hat, wo sie am Ende 4-4 gespielt hat und wo ja einige der Probleme, mit denen sich die Dortmunder momentan rumschlagen, ja auch schon zum Tragen kamen, sehr früh in der Saison.
Ja, und es war nicht nur eine einfache Führung, es war eine doppelte Führung, eine Zwei-Tore-Führung. Und das hat Borussia Dortmund mehrfach gehabt in dieser Hinrunde. Das haben sie gegen St. Pauli gehabt, gleich zum Saisonstart, auswärts beim 3-3. Und das haben sie in der Folge dann auch nochmal gehabt beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, wo sie, glaube ich, zweimal mit zwei Toren geführt haben und am Ende nur 3-3 spielen. Ja, und das ist sicherlich auch das, was viele Spieler beim BVB wahnsinnig ärgern wird, dass sie da... Ja, wie soll man das am Ende sagen? Ist es dann eine Reife? Ist es die Cleverness, diese Matches zu Ende zu spielen, dass das irgendwie dieses letzte bisschen gefehlt hat? Einschränken kommt hinzu. Jetzt am Wochenende war wieder ein Platzverweis mit dabei. Auch beim Spiel gegen St. Pauli war ein Platzverweis mit dabei. Also in Teilen ist es erklärbar. Aber... das sind so die Ausfälle, die der BVB hatte. In einer Hinrunde, die ich insgesamt eigentlich ganz stabil fand, weil Borussia Dortmund unter Niko Kovac einfach schwer zu schlagen ist. Das haben die Ergebnisse schon gezeigt.
Definitiv. Würdest du dann also eher sagen, das ist eher keine Krise, sondern eher etwas, was vielleicht auch von außen rein transportiert wird, weil diese Erwartungshaltung, wenn man den Namen Dortmund hört, natürlich immer ganz oben angesiedelt ist.
Ja, Krise auf keinen Fall aus meiner Sicht. Dafür muss man dann doch nochmal wieder zurückschauen und gucken, wo der BVB denn herkommt, seitdem Niko Kovac übernommen hat. Der hat es geschafft, mit einem Kraftakt und mit vielen guten Entscheidungen das umzusetzen, was der Verein von ihm verlangt hat, nämlich den Laden hinten sauber und dicht zu halten. Und er hat es geschafft, die Champions League noch zu erreichen. Also die spielen jetzt da, wo sie eigentlich mit großer, großer Wahrscheinlichkeit gar nicht hätten spielen sollen nach dem Saisonverlauf der letzten Spielzeit. Jetzt haben sie das geschafft und wir sprechen darüber, dass sie in der Champions League eine große Chance auf die Top 8 haben. Und die ist auch immer noch da. Ich gebe dir recht, dass das Ergebnis gegen Bodø/Glimt unnötig ist, vor allem, weil es ein Heimspiel ist. Also wenn es das Auswärtsspiel gewesen wäre, da oben in Norwegen auf Kunstrasen, okay, ist unangenehm. Das Heimspiel und auch wieder nach Führung, das tut schon weh und hat man bei allen Verantwortlichen auch gemerkt, dass die richtig genervt waren, weil das irgendwie jetzt auch in eine Phase reinkommt, in der Borussia Dortmund sicherlich auch ein bisschen mehr Glück gehabt haben könnte. Ich erinnere mich an das Pokalspiel gegen Leverkusen. Das ist dann natürlich auch so ein neuralgischer Punkt in dieser Hinrunde. Sie haben ja zweimal direkt hintereinander gegen Leverkusen gespielt. Das Topspiel in der Bundesliga gewinnen sie. Das Pokalspiel verlieren sie knapp. Ärgern sich da, dass sie einen Elfmeter nicht bekommen. Und Niko Kovac hat danach gesagt, das bessere Spiel vom BVB gegen Leverkusen haben sie verloren und haben damit die vielleicht leichteste Titelchance in dieser Saison verpasst. Das tut halt weh. Und auf der anderen Seite sage ich trotzdem, der BVB hat wenig verloren. Der BVB spielt in der Champions League gut mit, ist im erweiterten Verfolgerkreis der Bayern. Und ich glaube einfach, dass sie, selbst wenn sie ein paar Punkte mehr genommen hätten, auch mit einem ordentlichen Abstand auf die Bayern dahinter sein würden. Und es ist jetzt nicht so, dass Leipzig weg ist oder dass der Platz 2 nicht mehr möglich ist. Die spielen da oben rund um die Champions-League-Qualifikation voll mit.
Aber es ist natürlich ärgerlich, auch wenn du sagst, selbst bei 5 Punkten Vorsprung wären die Bayern immer noch vorne. Aber an so einem Spieltag, wo dann am Ende die Bayern tatsächlich doch nochmal federn lassen, wo natürlich keiner mit gerechnet hat, aber dass dann die Dortmunder eben auch so eine gute Ausgangsposition eben nicht nutzen, wie eigentlich immer die Konkurrenz, es sei denn, sie heißt Leverkusen und schafft das eine Saison lang.
Genau, und das gab es ja schon mal beim Spieltag, als die Bayern unentschieden bei Union Berlin gespielt haben. Ich glaube, auch da hat dann Borussia Dortmund am Ende nicht gewonnen oder sogar verloren. Ja, das ist unglücklich und ich kann den Ärger auch verstehen. Dennoch bin ich weit entfernt davon, von einer Krise zu sprechen, weil ich finde, das, was die Mannschaft dann insgesamt so als Konstrukt zeigt, also es leuchtet mir ein, ich sehe auch die Handschrift von Niko Kovac da. Es ist sehr häufig abwartend und vielleicht nicht wunderbar anzusehen, weil es kein berauschender Offensivfußball ist. Es ist ja schon häufig so bei Borussia Dortmund in dieser Saison unter Niko Kovac, dass die erste halbe Stunde gerade sehr, sehr kontrolliert ist, mit wenig Risiko nach vorne, um zu sagen, wir wollen erstmal ganz sicher stehen und es gut fühlen in dem Spiel, auch den Gegner angucken. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt man da ein riesengroßes Problem reinsingen muss. Mhm. Was dem BVB allerdings echt wehtut, ist die Formschwäche von Serhou Guirassy. Ja. Die war ja zu Saisonbeginn da. Und eigentlich seit dem 4-4 in der Champions League bei Juventus Turin mit diesem Elfmeterstreit ist bei ihm so dieser Flow weggegangen. Und er hat für seine Verhältnisse wenige Tore erzielt. Das würde Borussia Dortmund schon gut tun, wenn sie da ihren Top-Knipser hätten, der regelmäßig für ein oder zwei Tore gut ist.
Aber da sprechen wir vielleicht auch ein Disziplinproblem an, gerade bei Guirassy. Also dieser Elfmeterstreit war das erste, dann dieser Handshake mit Kovac, den er verweigert hat. Und wenn wir dann noch gucken, dass jetzt zum Beispiel Duranville und Campbell ja auch mit Disziplin offenbar auch nicht unbedingt so ein ganz gutes Verhältnis haben, zu spät zum Training kommen, sich sonst noch was geleistet hat und jetzt von Kovac sogar aussortiert wurden und der mit nur einer halb besetzten Bank dann nach Freiburg fährt, dann sagt das schon was aus über den Verein, über ein Disziplinproblem im Generellen, oder sind das einfach drei Stinkstiefel, die momentan eben da ein bisschen Nachholbedarf haben?
Zweigeteilt ist da meine Meinung. Bei Serhou Guirassy, ja, ist das eine Aktion gewesen, die ich auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil das ein Problem draus gemacht hat, das einfach nicht hätte entstehen müssen. Diese Elfmetergeschichte war klar geregelt und Was ich verstehe, ist, dass Spieler ehrgeizig sind und ihre Tore machen wollen. Aber es gibt einfach Absprachen, an die man sich halten muss. Und wenn der etatmäßige Elfmeterschütze auf dem Platz steht und auch sagt, ich will den schießen, und der Spieler vielleicht einmal fragt, darf ich heute, ich fühle mich so, und der Spieler sagt nein, dann muss das Thema zu Ende sein. Ich glaube auch, dass Serhou Guirassy sich natürlich selbst sehr viel Druck macht. Das ist dann mit diesen Auswechslungen, als er da nur einen halben Handshake oder keinen Handshake gemacht hat, deutlich geworden. Das, finde ich, hat Niko Kovac sehr, sehr gut moderiert und da auch nicht mehr draus gemacht, als es sein muss. Ich finde es auch mal in Ordnung, wenn Profifußballer und die Ehrgeizlinge sich dann da mal ärgern über eine Auswechslung. Das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so wild und das hat Niko Kovac genau richtig gemacht, hat den Spieler bei der Mannschaft gehalten. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass sich Serhou Guirassy an anderer Stelle wahnsinnig fehlverhält. Zum Thema Disziplinproblem weiß ich nicht. Also die Spieler, die da jetzt suspendiert wurden, spielen in dieser Hinrunde jetzt erstmal überhaupt keine Rolle. Und dann ist es eine Trainerentscheidung, die sich das angucken, die ich konsequent finde, gerade für junge Spieler zu sagen, ey, ihr müsst einen Tacken mehr machen und zu spät gekommen wird hier auch nicht. Das finde ich ehrlich gesagt, ja, es ist ärgerlich aus BVB-Sicht, aber der Trainer muss dann so durchgreifen, leuchtet mir ehrlich gesagt ein.
Denke ich auch. So, muss ich bei dem Punkt auch absolut mitgehen, weil ich meine, er muss ja Grenzen setzen und die setzt er am besten so. Und ich glaube, das machen die dann einmal und nie wieder. Vielleicht werden sie ja auch noch zur Winterpause abgegeben, wie sie es vielleicht ja auch im Kopf gerne hätten. Nico Schlotterbeck, über den müssen wir noch sprechen. Kritisiert nach dem 2:2 gegen Bode Glimt öffentlich die Mitspieler. Wie ordnest du seine ehrlichen Worte ein?
Muss ich mal kurz drüber nachdenken, beziehungsweise es auch diese Interviews nach dem Spiel und diese Genervtheit ist etwas, was sich vielleicht auch ein bisschen aufgestaut hat durch die nicht gehaltenen Führungen, die Borussia Dortmund sich in dieser Hinrunde angesammelt hat. Es sind dann sehr viele unentschieden geworden. Sie haben selten verloren, aber eben häufig dann nur einen Punkt mitgenommen, sei es in der Liga oder in der Champions League. Nico Schlotterbeck, finde ich, hat eine Rolle in der Mannschaft, in der er sowas mal sagen kann. Das muss man jetzt mal beobachten, wie häufig er das macht. Es ist im Mannschaftssport dann immer ein bisschen tricky, mit den Mannschaftskollegen da sowas anzusprechen. Was ich interessant fand, ist, dass Karim Adeyemi, der ja einer der Eingewechselten war, danach auch tatsächlich selbstkritisch gesagt hat, das war eins der schlechtesten Spiele von ihm. Also haben das diejenigen, die reingekommen sind, offenbar auch gesehen. Dann kann es ja so falsch die Einschätzung von Schlotterbeck nicht gewesen sein. Und als Führungsspieler ist es manchmal die Aufgabe, die Stimme zu erheben und den Zeigefinger rauszuholen. Ich glaube, er kann das schon machen. Und entscheidend ist, denke ich, auch für seine weitere Rolle in der Mannschaft, wie dann seine Zukunft geregelt wird. Ich glaube, das Thema ist da ja auch mit dabei. Ja. Bleibt er beim BVB oder nicht? Da bin ich auch tatsächlich selber sehr gespannt, wie er für sich und seine Karriere die Entscheidung trifft.
Kannst du die Interpretation von Lars Ricken nachvollziehen, der sagt, naja gut, wer sich so äußert, der geht nicht im Sommer, der hat ein Anliegen, der möchte hier länger bleiben. Ich tue mich schwer, das da direkt draus abzuleiten.
Ja, es ist sicherlich das, was Lars Ricken gerne hätte. Ja. Das ist die Meinung von Nico Schlotterbeck ist. Ich sehe das da auch nicht direkt drin. Also ich würde diese Aussagen nach so einem Spiel, 3 Minuten nach dem Champions League Abend und dann im Interview, erst einmal nicht in das, in die Gesamtkarriereplanung von Nico Schlotterbeck mit reinrechnen.
Was würdest du denn sagen oder was würdest du aus seiner Sicht tun? Würdest du wechseln, um vielleicht dann tatsächlich in eine Mannschaft zu kommen, wo er solche Ansagen jetzt nicht unbedingt machen müsste? Oder doch intern an dem Verein arbeiten, um dort, und die Chancen hat er ja, das hört man aus dem Umfeld von Dortmund schon, da eine Legende zu werden?
Ja, das ist das ist Nico Schlotterbecks Entscheidung für seine Karriere. Bleibt er beim BVB, wird er da genau ein ganz wichtiger Spieler und eine tragende Säule der nächsten Jahre. Glaubt er an die Qualität der Mannschaft, dass sie fähig dazu ist, Titel zu gewinnen? Ich glaube, darum wird es ihm schon gehen in seiner Karriere. Ich glaube, die Chancen, viele Titel zu gewinnen, sind größer bei anderen Vereinen. Und ich glaube, das haben auch viele Kollegen von ihm vorgemacht in den letzten Jahren. Das war vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch ein bisschen anders, aber mittlerweile ist das so, diese Auslandserfahrung machen zu können, ist, glaube ich, für viele Spieler auch echt reizvoll, weil man da sicherlich auch als Mensch reift, neue Dinge lernt. Persönlichkeit sich vielleicht auch ein bisschen verändert oder man einfach interessiert ist an etwas Neuem. Wenn er da eine Möglichkeit hätte, zu einem Topverein zu gehen, könnte ich es verstehen, wenn er Lust darauf hat. Ich glaube, er hat richtig viele gute Optionen, auch beim BVB zu bleiben. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er wechselt.
Und dann eher tatsächlich in eine andere Liga oder nur ein bisschen südlicher?
Beides denkbar. Beides denkbar. Ich kann mir aber tatsächlich auch das Ausland vorstellen.
Wobei ja beides im Grunde eine andere Liga ist, zumindest wenn man
ja,
auf die Tabelle
so
guckt.
Wie die Bayern in dieser Hinrunde spielen, auf jeden Fall.
Aber da spekulieren wir jetzt mal nicht weiter drüber. Das muss natürlich dann auch der Spieler Nico Schlotterbeck selber dann für sich entscheiden. Aber du grundsätzlich findest du seine Äußerung und seine Haltung gut, die Mannschaft dann doch mal zur Raison zu rufen. Aber hätte es nicht vielleicht dann auch in der aktuellen Situation, wo ja alles irgendwo dann auch gleich wieder gegen den BVB verwendet wird, mache ich ja hier auch gerade, dass man da nicht vielleicht das doch eher intern bespricht? Was wirkt aus deiner Sicht mehr? Du hast ja auch mit Benny Hövedes an deiner Seite bei Prime jemanden, der solche Situationen ja auch zuhauf erfahren hat. Mit dem berätst du dich wahrscheinlich über solche Fragen auch ab und an mal.
Ja, ich schätze jetzt Nico Schlotterbeck nicht so ein, dass er solche Aussagen wöchentlich tätigt. Mhm. Und dass das für den BVB ein wichtiger Abend war und die da alle gerne 3 Punkte mitgenommen hätten und es dann vielleicht auch das eine Match zu viel ist, wo sie der Favoritenrolle nicht ganz gerecht geworden sind, obwohl sie nochmal erneut nicht verloren haben, mhm. Würde das Ganze nicht überbewerten und manchmal ist die Wirkung größer, es öffentlich anzusprechen und ich glaube, dass das jetzt nicht im Wochenrhythmus stattfinden wird, eine solche Kritik an den Mitspielern. Das geht ja gar nicht.
Jetzt steht vor Weihnachten ein Spiel noch auf dem Programm am 19.12. zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Spiel, was vor Weihnachten, für ruhige Weihnachten unheimlich wichtig ist.
Ja, total. Und da haben ja viele andere Vereine auch schon ihre Erfahrungen damit gemacht. Wann spielst du in einer Halbserie gegen welchen Verein und in welcher Situation befindet sich der Gegner gerade? Mhm. Also du kannst gegen Borussia Mönchengladbach in dieser Saison an den ersten 5 Spieltagen spielen oder aktuell. Das ist ja mittlerweile ein anderes Team mit einer viel höheren Qualität. Insofern ist das nochmal ein ganz schwieriger Gegner für Borussia Dortmund und tatsächlich ein wichtiges Spiel, das mit einem Remis auch echt zu Nervereien in der Winterpause allein für die Köpfe der Spieler führen kann, wenn sie es nicht ziehen. Da werden die 100%ig auf 3 Punkte gehen.
Auf jeden Fall müssen sie die individuellen Patzer abstellen. Der Pass von Kobel in Richtung Bellingham, der ja gegen Freiburg dann zur roten Karte führte, darf natürlich dann auch nicht passieren. Ist das auch ein Zeichen, dass die Situation im Verein doch schon ein bisschen ja, mehr als Druck empfunden wird, auch bei den Spielern? Oder sagst du, das war eine Situation, das passiert mal. Da passiert Manuel Neuer, passieren ja auch mal solche Aussetzer. Und er hat jetzt nicht unbedingt diesen Druck, dass von außen irgendwie sonst eine Krise reingeredet wird.
Ja, das passiert und das meine ich mit den Aussagen nach dem Spiel, dass man die schon, auch so wie die Spieler das dann sagen, mal so hinnehmen kann. Gregor Kobel sagt nach dem Spiel, das war meiner, mein Pass war nicht gut und deswegen kommt Joe Bellingham da in Probleme. Karim Adeyemi sagt nach dem Bode-Glimt-Spiel, das war mein schwächstes Spiel in dieser Saison als Einwechselspieler. Also die Spieler sind durchaus fähig offenbar, sich da vielleicht auch richtig, also aus ihrer Sicht richtig einzuschätzen und nicht nur zu sagen, die anderen sind schuld, sondern da habe ich einen Fehler gemacht. Ich finde, das gehört dann eben auch dazu, wenn Nico Schlotterbeck mal sagt, hey, das war mir als gesamte Mannschaft und von allen Einwechselspielern, er hat da ja auch nicht einzelne Spieler rausgepickt, das war mir insgesamt zu wenig. Und auf der anderen Seite sagt dann ein anderer Spieler, ey, ich habe hier einen Fehler gemacht, der geht auf mich. Sowas finde ich eigentlich ganz gut. Ich tue mich schwer, da in einzelnen Situationen über das große Bild und den Druck. Ich glaube, das sind einfach Situationen im Spiel, die passieren. Es ist ungenau. Man hätte es sicherlich auch minimal anders lösen können. Ist ärgerlich.
Dann sollte der BVB auf jeden Fall gegen Gladbach dafür sorgen, nach den 3 Siegen aus den letzten 9 Pflichtspielen doch noch ein bisschen was für die Punktebilanz zu tun, damit wir auch dann auf, oder ich damit zumindest aufhöre, über irgendwelche Krisen zu fabulieren. Aber das werden wir dann nochmal sehen. Aber wenn du trotzdem nochmal diesen Vergleich, auch wenn er natürlich hinkt an allen Ecken und Enden, Schalke, Dortmund nochmal nimmst, was würdest du den Dortmundern aus der aktuellen Schalker Situation wünschen? Zu Weihnachten.
Zu Weihnachten. Den Dortmundern aus Schalker Sicht, da muss ich jetzt mal kurz überlegen.
Oder also, wenn du die Schalker Situation einschätzt und sagst, das würde man den Dortmundern wünschen können, was bei Schalke gerade gut läuft, was vielleicht auch den Dortmundern helfen würde, um solche Fragezeichen nicht aufkommen zu lassen.
Ja, also was die Schalker in der zweiten Liga, das gehört natürlich auch dazu, wirklich toll schaffen, ist diese Leistung, auch die Defensivleistung, über 90 Minuten durchzukriegen. Ja, Nürnberg hatte gestern eine Großchance zum Ausgleich, glaube in der 66. Und ja, der FC Schalke hatte Glück, dass Hasan Kurucay nicht vom Platz geflogen ist mit Gelb-Rot. Das hätte passieren können. Es ist dann eben auch immer ein bisschen Matchglück mit dabei. Der BVB bekommt den Elfmeter gegen Leverkusen nicht. Das kann man auch so sehen. Aber es hätte natürlich genauso sein können, dass der Schiedsrichter ihn gibt. Ja? Also sie haben da in den letzten Wochen ein bisschen Pech gehabt. Also könnte man sagen, ein bisschen Matchglück wäre zu wünschen. Aber dieses Durchziehen der Stabilität, die der BVB ja zeigt, gerade in den Anfangsphasen von Spielen, das wirklich bis in die Schlussphase, und das ist jetzt häufig in dieser Saison passiert, in den letzten 20, 15 Minuten, dass es da nochmal wackelig wird. Ich denke, da hat Borussia Dortmund ein großes Steigerungspotenzial für die Rückrunde, wenn sie häufiger eben nicht mit dem Remis nach Hause gehen wollen, sondern die Spiele gewinnen wollen. Da ist Schalke bislang meisterlich in der zweiten Liga in dieser Saison, weil sie so viele Führungen, auch 1-0 Führungen, knappe Führungen über die Zeit bringen und bis zum Ende in der Ordnung bleiben.
Hannes, ich danke dir für deine Einschätzung zu Dortmund, zu Schalke, zur Liga allgemein kurz vor Weihnachten und wünsche dir eine ruhige Vorweihnachtszeit und dann natürlich auch schöne Weihnachten.
Dankeschön, sehr gerne, Malte.
Fieberpitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.